Reich hat kein Ende. Sein Friede hat kein Ende. Seine Sache geht immer weiter. Lob und Dank. Ganz herzlich eingeladen für die nächsten Gottesdienste. Hier morgen früh wird das Thema sein: Gott hat uns noch sehr viel zu geben. Gott ist ein reicher Gott. Wir haben noch nicht alles ausgeschöpft, was Gott uns im Angebot hat. Und immer wieder was Neues, immer wieder was Gutes. Komm und kauf bei Gott ein, ohne Geld. Wenn du woanders einkaufen gehst, musst du immer bezahlen. Und manchmal ganz schön. Aber hier gibt es umsonst. Du musst nur deine Hände ausstrecken und sagen, bitte Vater, bittet und es wird euch gegeben werden. So, Mittwoch wird das Thema sein, Jesus gab uns sein Leben. Also immer wieder mit geben, Gott beschenkt uns sein Leben, sein Vermögen, sein Erbe. Alles ist uns geschenkt worden. Wir müssen nur noch uns bedienen. Was nützt es, der Tisch ist reich gedeckt und du bedienst dich nicht. Du nimmst nicht. Du gehst vorbei und sagst, ach wunderbar, und bewunderst alles. Gott braucht keine Bewunderer. Gott braucht Nehmer, die nehmen können und die das Nehmen verstehen. Praise Gott. Am Freitag wird das Thema sein Leben in der Gegenwart Gottes. Und dann am 24. die ganz Europa ist bald vor der Wahl, werde ich auch zum Thema Wahl sprechen. Wähle das Leben. Nicht EU und nicht das und nicht jenes. Wähle das Leben. Wir sind aufgefordert, das Leben zu wählen, das Unvergängliche, Gott zu wählen. Und wer Gott gewählt hat, der hat das Leben. So, mein Thema heute ist, Gott vergoldet unser Leben. Gott macht unser Leben nützlich, er wertet unser Leben auf, er gibt unserem Leben Sinn. Das ist nämlich das, was Gott macht, er vergoldet uns, dass du goldig wirst, schön, strahlend, liebevoll. Gott macht unser Leben brauchbar, nützlich. Einer der letzten Predigten oder Themen war, Bekehrung hat Konsequenzen. Und wenn du dich bekehrst, das hat Konsequenzen, dass du plötzlich dich selbst entdeckst. Nicht nur Gott entdeckst, sondern dich selbst. Ich habe ein Recht zu leben, ich habe Existenzberechtigung, ich bin hier und ich bleibe hier und ich gehe nicht weg. Verstehst du also einfach, dass wir einfach Punkt setzen hinter all dem, was war und jetzt ganz neu anfangen. Bekehrung hat Konsequenzen. Ich möchte heute ganz besonders, wenn ich so das Thema Vergolden spreche, da fiel mir ein, so in meiner Lehrzeit, also ich musste da, glaube ich, vielleicht ein halbes Jahr in der Galvanik arbeiten. Galvanik ist, dass man Werkzeuge verchromt oder versilbert und man kann auch vergolden natürlich, aber das ist sehr teuer zu vergolden. Aber verchromen, also das war eines der wesentlichen Teile, diese Werkstücke, Werkzeuge, die man produziert hat, zu verchromen. Und da habe ich etwas gelernt. Da habe ich gesagt, genauso geht es mit uns Christen. Wir werden verchromt, versilbert, vergoldet, wenn wir in die Hand Gottes geraten. Wie geht das? Zuerst einmal, bevor so ein Werkstück verchromt wird, zuerst kommt er in der Schmiede. Da wird er ganz schön kräftig draufgehauen. Da wirst du geklopft und platt gedrückt. Und das ist also zuerst mal in die Werkstatt Gottes, wenn wir geraten. Und da wird geklopft. Und dann wird alles ausgestanzt. Da wird das Wesentliche ausgeschnitten. Und dann wird es bearbeitet, gefräst, geschliffen, poliert und dann wird es ein paar Mal gehärtet. Da kommst du ein paar Mal in den Ofen als Werkstück, wird es gehärtet und dann nochmals nachgearbeitet, nachgebessert. Und dann erst beginnt die Oberflächenbearbeitung. Und dann kommst du erst in die Galvanik. Dann wirst du aufgehängt und dann wirst du getaucht. Je nachdem, wie stark diese Verchromung sein muss, desto öfter wirst du getaucht. Und deshalb hängt es auch mit unserem Leben diese Vorbereitung Gottes, Gott arbeitet, denn Gott möchte, dass jeder von uns ein auserwähltes Werkstück Gottes ist. Und das soll richtig bearbeitet werden. Bevor Gott uns einsetzt, wird er uns so im Tauchbad nehmen. Einmal, zweimal, dreimal. Warum? Die Metalle würden sonst rosten. Die würden nicht funktionieren. Die werden nicht lange brauchbar sein. Die werden brauchbar sein, aber nicht lange. Und Gott will, dass wir lange ihm dienen. Lange ihm dienen. Galvanik ist also Strombad, da wirst du getaucht, da wirst du beschichtet. Und je länger ein Gegenstand im solchem Tauchbad ist und je mehr elektrische Impulse, Ströme kommen, desto stabiler wird das Metall. Das verändert sich etwas. Egal, ob jetzt Kupferschicht, Silberschicht oder Goldschicht ist, Gott will dich vergolden. Damit du einen zuverlässigen Schutz bekommst gegen Verschleiß, Korrosion und Rost. Du sollst also nicht rosten. Weißt du, manchmal bleibt man stehen. Ein Werkzeug bleibt manchmal hängen, wird jahrelang nicht gebraucht, monatelang nicht gebraucht und dann fängst du zu rosten. Aber wenn du richtig verchromt bist, richtig vorbereitet bist, passiert das nicht. Der Heilige Geist ist dieser Galvan, Na, dieses Ding macht an unserem Leben. Er heiligt uns, er reinigt uns. In Epheser Kapitel 5, Vers 25, aus dem Zusammenhang ein bisschen gerissen, aber ich will das nur ganz kurz anschneiden, wie Gott an uns arbeitet. Da heißt, ihr Männer liebt eure Frauen. Das gilt also für Frauen genauso. Ihr Frauen liebt eure Männer. So, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst dafür hingegeben hat, um sie zu heiligen, damit wir verstehen, deshalb lese ich auch den Vorspann. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das ist die Taufe. Und ich möchte auch noch hinweisen, wir haben am 29. am Himmelfahrtstag Taufgottesdienst. Also wer noch nicht getauft ist, der sollte sich da anmelden. Und auch so Wasserbad. Das ist auch sehr wichtig. Weißt du, manche Leute müssen nicht einmal getauft werden, die müssen 7-mal getauft werden, damit es endlich klappt und funktioniert, damit das wirklich durchgeht, was in ihrem Leben passiert. Er hat sie gereinigt, der Herr Jesus, durch das Wasserbad im Wort, die Gemeinde, die Gläubigen, damit er sie vor sich stelle, seine Gemeinde, vor dem Vater natürlich, die herrlich sei und keinen Flecken und keine Runzel oder dergleichen habe. Also Gott will uns vollkommen darstellen. Deshalb dieses Vergolden, uns bearbeiten, die soll heilig sein und untadelig. Also Bekehrung hat Konsequenzen und die nächste Konsequenz, die nach der Bekehrung ist, ist deine Heiligung. Weißt du, was das bedeutet? Heiligung ist so fremdes Fremdwort bei uns jetzt in Deutschland, in der westlichen Welt, bei den geistlichen Analphabeten, Heiligung, was ist das? Die meisten, die vom Osten kommen, die verstehen nicht. Heiligung ist etwas, wo Gott uns auf die Seite nimmt, uns bearbeitet und poliert und schleift und feilt und bohrt und fräst und so weiter. Und das, damit wir brauchbar werden für Gott, nach seiner Norm, nach seinen Maßen. Römer Kapitel 1. Natürlich, das wird auch wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Da denken die meisten, das geht für Schwule und Lesben. Nein, Römer 1, Vers 21 und folgende Verse. Da heißt es, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen und haben ihm noch nicht einmal gedankt, sondern sind dem nichtigen Denken verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Was heißt das? Was will Paulus hier den Römern sagen? Jeder Mensch weiß von Gott Bescheid. Da muss niemand anpredigen und sagen, gerade du brauchst Jesus. Der Mensch weiß, mit mir stimmt was nicht. Und so weiter. Bei mir ist was nicht in Ordnung. Jeder Mensch weiß, was Gott will, was Gottes Wille ist. So, was ist der Wille Gottes? Dass wir funktionieren, dass wir das werden. Und jeder Mensch weiß, ich bin nicht das, was ich bin. Ich muss noch mich verändern. Der Mensch weiß es. Er ist über Gott bestens informiert. Und jeder hat ein gewisses Maß an Gott. Nicht jeder ist Theologe, Pfarrer oder Prediger oder Bischof oder Experte, aber jeder weiß, was Gott will. Er hat ein bestimmtes Gottesbewusstsein. Und er weiß, Gott guckt mir zu. Gott beobachtet mich. Jeder trägt das Monogramm Gottes in sich. Und sie haben von Gott gewusst und sie haben Gott nicht geehrt. Jeder trägt die Handschrift Gottes in seinem Herzen. Das Gewissen ist da, dieses gewisse Wissen. Da ist jemand, der uns geschaffen hat. Ich bin nicht Zufall. Sie wussten, dass es einen Gott gibt und sie haben Gott nicht gepriesen, sie haben ihm nicht gedankt. Sie sind dem nichtigen Denken verfallen gewesen, dem Materialismus. Und die westliche Welt ist sehr stark vom Materialismus geprägt gewesen. Karl Marx und Atheismus und so weiter. Nur noch, ich glaube, was ich sehe. Und ein Pfund Fleisch gibt eine gute Gulaschsuppe. Und so weiter, das wussten sie, aber mehr wussten sie auch nicht. Der Teufel hat die Menschen so verblendet, dass sie nur das gesehen haben, was vor der Nase ist. Aber Gott will unser Leben vergolden, dass wir innere Werte entdecken. Du bist wertvoll, auch wenn du hässlich bist, auch wenn du nicht perfekt bist, auch wenn du krank bist, auch wenn du nichts hast. Du bist perfekt vor Gott, Gott hat dich lieb, Gott hat dich lieb. Römer 1, Vers 22, wir haben es ja gelesen. Dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht in ein Bild, gleich den vergänglichen Menschen, den Vögeln und so weiter, vierfüßigen und kriechenden Tiere. Sie haben dann das einfach so degradiert, die Herrlichkeit Gottes. Gott hat uns herrlich gemacht. Gott wollte, dass der Mensch König ist. Er soll regieren über die Tiere, über die Natur. Aber nein, der Mensch hat sich den Tieren unterstellt, der Schöpfung. Den Naturgesetzen. Eigentlich sollte über die Naturgesetze herrschen, aber der Mensch hat sich einfach degradiert. Und deshalb, Gott will dein Leben vergolden, er will dein Leben nach oben bringen. Er will dich, dass du wieder dich selbst entdeckst. Ich bin wer. Ich kann was, auch wenn ich nichts kann. Aber wenn du das mal weißt, von Gott aus gesehen, ich bin von Gott berufen. Da heißt es weiter jetzt im Römer 1. Darum hat Gott sie auch den Begierden ihrem Herzen dahingegeben, dass sie in Unreinheit leben, ihre Leiber und sich selbst schänden. Sie, die die Wahrheit in Lüge verkehrten und das Geschöpf geehrt haben und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer. Und das ist das Problem. Die Menschen fangen dem Geschöpf an zu dienen. Ob jetzt Hund und Katze, Mensch und oder was es auch immer ist, die Natur, die fangen der Schöpfung an zu dienen, statt dass sie Gott dienen. Alles, was du tust, sollst du zur Ehre Gottes tun. Jeden Faden, den ich drehe, jeden Sturhalm, den ich aufhebe und so weiter, alles meinem Gott zu ehren. Aber sie ehren sich selber und verehren andere Menschen. Morgen werde ich darüber sprechen, was das ist, menschenhörig, menschenabhängig sein. Gott hat uns geschaffen, dass wir Gott allein dienen und nicht Menschen. Niemand, niemand. Kein Bruder, keine Schwester, kein Pastor, keine Gemeinde, Gott allein. Und dann erst, nachdem ich Gott anerkannt habe, nachdem ich Gott lieb habe, dann kann ich suchen, wo sind meine Fähigkeiten, wo werde ich gebraucht, wo kann Gott mich einsetzen. Und Gott setzt mich ein zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. So, Bekehrung hat Konsequenzen. Wenn wir uns bekehren, dann das hat Folgen, dass Gott plötzlich uns wichtig wird. Nummer eins, dass wir von morgens früh bis abends spät an Gott denken. Wahre Christen denken von morgens früh bis spät an Gott. Wir haben immer Gott vor Augen. Es gibt ja moderne Brillen, dass du jetzt deinen Computer so vor der Brille hast und da siehst genau, wie es weitergeht. Verstehst, dass du, ja, und dass du immer Gott vor Augen hast, dass du immer siehst, wie es weitergeht. Du kannst zwar deine Probleme lesen und beobachten, aber du solltest Gott immer vor Augen haben, was sein Plan ist, was sein Wille ist. Und wir fangen an, dann Gott anzubeten, morgens. Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich denke, das ist ganz auch wichtig, dass wir, bevor wir irgendjemand anders begrüßen, sollten wir Gott begrüßen. Er ist der wichtigste Teil unseres Lebens. Wir sollen Gott verherrlichen, Gott die Ehre geben, Gott fürchten. Das sind die Eigenschaften, die unser Leben aufwerten, unser Leben vergolden. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Und wir Menschen sind wie Chamäleon, wir nehmen die Umgebung an, in der wir leben. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, nimmst du die Gegenwart Gottes an, plötzlich strahlst du. Gehst hinaus, auch wenn die Welt noch so dreckig ist, auch wenn die Welt noch so stressig ist, auch wenn die Welt noch so hart ist, du strahlst. Du hast Freude, du hast Frieden, bist ausgeglichen, bist gelassen, hast gut gegessen, gut getrunken in deiner Seele, nicht aus dem Teller, sondern in der Gegenwart Gottes, du hast dich gut ernährt. Verstehst du? Und deshalb ist es sehr wichtig, dass unsere Seele gut ernährt ist. Dass unsere Seele gut ernährt ist. So, durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Bekehrung, das hat Konsequenzen, sind wir versetzt an himmlische Orte. Denkt über nach. Wir leben nicht mehr in Berlin. Wir leben nicht mehr in Deutschland oder Europa oder auch wo immer. Wir sind entrückt. Wir sollen entrückt werden, bevor wir entrückt werden. So viele Menschen, die warten da auf die Entrückung, bis Jesus kommt. Jesus ist schon bereits da. Er ist in uns. Und wer an Jesus Christus glaubt, der ist schon entrückt und lebt in einer anderen Dimension. An himmlischen Örter. Die Bekehrung hat Konsequenzen. Wir leben zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis kann nur einer verstehen, der im Geist wandelt, im Geist lebt. So, die Welt kann uns nicht mehr beeinflussen. Wenn Christus in dir ist, bist du entrückt. Dann passiert in deiner Umgebung so vieles. Kann Schreckliches passieren, kann Gutes passieren, kann Liebes passieren, kann Nettes passieren. Aber das beeindruckt dich nicht, das juckt dir gar nicht. Das geht an dir vorbei, das rauscht an dir vorbei. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. So, der Heilige Geist entzieht dich von diesen Dingen. Du siehst, aber das betrügt dich nicht. Denn wenn du nämlich alles sehen würdest, was du sehen kannst, du wirst erschreckt sein. Wie viel Terror, wie viel Grausamkeit, wie viel Brutalität, wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Schmutz, wie viel Dreck in dieser Welt ist. Da ist also gar nicht das Leben mehr lebenswert. Dann sagst du, hier will ich gar nicht leben. Dann riechst du, das stinkt schon alles nach dem Tod. Der ist ja tot im Topf. Aber der Heilige Geist entzieht dich. Du bist da, selbst wenn du in der Gülle bist. Du bist da, aber du spürst das alles gar nicht. Das betrifft dich nicht. Du bist wie eine Lotusblume. Die schöne Lotusblume, die ist rein und weiß und sie kann sogar in einem Tümpel gedeihen. Und die gedeiht in einem Tümpel am allerbesten. Und das sind Christen, die den Heiligen Geist haben, die gedeihen sogar im Tümpel Berlin. In dieser verdreckte, versaute Welt, die gedeihen und die entwickeln sich und die strahlen die Reinheit Gottes und die Herrlichkeit Gottes aus. Der Heilige Geist entzieht dich dem Einfluss dieser Welt, warnt dich rechtzeitig, habe nichts damit zu schaffen. Trenn dich rechtzeitig, auch das gehört zum Heiligen Geist, zum Wirken des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist uns richtig rechtzeitig trennt. So, wir werden ausgestanzt, wie das Werkstück. Und dann werden wir erst bearbeitet. Wir müssen zuerst getrennt werden von der Welt und dann beginnt Gott an uns zu arbeiten. Zu schleifen, zu fräsen, zu bohren, zu polieren. Auch wenn die Welt uns liebt. Wir werden von der Welt manchmal sehr geliebt, von den Weltmenschen, von unseren Freunden, Bekannten und dergleichen. Die Welt hält manchmal sehr große Stücke von uns und bedient sich sogar unserer. Und es braucht uns manchmal und will uns unbedingt beeinflussen. Aber wir gehören Jesus. Wir wissen, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind schon verkauft. Wir sind Eigentum des Herrn. Wir gehören nicht mehr zu diesem System. Wir leben nach anderen Methoden, Prinzipien und Grundsätzen. In der Bibel heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Werde dir bewusst, wer du bist, wem du gehörst. Du gehörst Jesus mit Haut und Haaren. Preis Gott. Jede Zelle, jede Ader, jeder Nerv gehört Jesus. Auch deine Nerven gehören Jesus. Überleg einmal, denk drüber nach. Ich bin ein Eigentum des Herrn. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du dir dessen bewusst wirst, ich gehöre Jesus, dann wirst du nichts mehr so viel von dieser Welt Dramatisches annehmen. Du wirst dich nicht erschüttern lassen, wenn du da irgendwo eine Nachricht hörst. Dein Leben gehört nicht mehr dir. Nicht mehr der Vergänglichkeit. Nicht mehr diesem sichtbaren Materiellen, dem Zeitlichen. Dein Leben gehört dem allmächtigen Gott, der alles unter seine Kontrolle hat. Christen heißen eigentlich, oder das Bild für die Gemeinde, was Paulus verwendet, ist Ekklesia, die herausgerufen, du bist herausgerufen aus der Welt, aus diesem System, aus dieser Pfütze. Du bist herausgeholt, du bist gerettet worden durch die Gnade Gottes und du bist herausgerufen worden, weil du die Stimme Gottes gehört hast. Jemand hat dich gerufen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Hast du schon deinen Namen gehört? Johannes. Ich werde nie vergessen, zweimal habe ich in meinem Leben den Namen, meinen persönlichen Namen, so wie ich heiße, gehört. Nur zweimal, nicht oft. Passiert nicht oft. Einmal, ich werde es nie vergessen. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich wusste gar nicht, was mit mir passiert. Ich habe alles vergessen, was um mich herum geschehen ist. Johannes, Johannes. Ich dachte, hier kennt mich doch niemand. Hier sieht mich niemand. Und ich war an einem Baggersee, habe meine Zeit zum Beten zu einem Baggersee genommen, bin um den Baggersee gelaufen und dann habe ich meine stille Zeit gehabt und ich wusste, hier ist kein Mensch, ein paar Schwäne und ein paar Enten, aber die können nicht sprechen, oder doch? Johannes, Johannes, und dann stand ich da und dann bin ich auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Gott, du hast mich bei meinem Namen gerufen, ab heute bin ich dein. Von dem Moment, wo Gott mich mit meinem Namen gerufen hat, war es mir klar, ich gehöre nicht mehr mir, ich gehöre jetzt ihm. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Das war so ein großes Stück Erlebnis, eine große Erfahrung, die möchte ich nicht vermissen, nicht vergessen. Er hat mich gerufen, Johannes. Das war leise, gar nicht so laut. Er hat nicht gebrüllt, Johannes, Johannes. Und das habe ich gehört. Also ich bin nicht verrückt. Ich bin ganz normal, ich bin noch mit beiden Beinen in dieser Welt und so weiter und ich höre keine Fata Morganas und keine Hirngespinste. Aber das war so reell, Johannes, Johannes, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und ich möchte dir empfehlen, das brauchst du für dein persönliches Leben, wenigstens einmal, ein einziges Mal in deinem Leben, dass du weißt, Gott hat mich gerufen, so wie dieser junge Samuel. Samuel, Samuel, der lag hinter dem Vorhang im Tempel Gottes. Gott hat ihn gerufen. Und Gott wollte mit ihm reden. Und er rennt zum Eli. Du hast mich gerufen. Nein, schlaf weiter, Junge. Manchmal ruft Gott nachts im Traum. Vielleicht hat er dich im Traum gerufen. Weißt du, Gott ruft auf mannigfaltige Art und Weise einen Menschen. Den einen da vom Himmel aus den Wolken. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du musst vorstellen, was das passiert ist. Saul, Saul, der hört seinen Namen, während er da galoppiert auf dem Pferd und sogar schlechte Gedanken im Kopf hat. Es waren keine guten Gedanken, was er hatte. Er hat die Christen gehasst, hat Jesus gehasst. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Gott ruft uns bei unserem Namen. Und du, dieses Rufen beim Saul von Tarsus, das war seine Schicksalsstunde. Das war seine Schicksalsstunde. Das war seine Schicksalsstunde. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das ist, wo Gott die Menschen rausruft. Aus der Masse, aus der Allgemeinheit, aus dem Trott, aus der Gleichgültigkeit, aus der Suche und Streben und Jagen. Du bist berufen. Weißt du, das ist deine Berufung, wenn du es so genau nimmst. Weißt du, manchmal weiß man nicht, was ist das? Wo soll ich das einordnen? Ich wusste auch nicht, wo ich das einordnen muss. Aber später, nach und nach, habe ich gedacht, das ist deine Berufung gewesen. Johannes. Gott hat mich berufen, mit ihm zusammen im Himmel zu sein. Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihm zu dienen. Bei ihm zu sein, mit ihm zusammen zu sein. Auch wenn ich manchmal das nicht so geschafft habe. Aber er hat mich gerufen. Ich bin ein Gerufener. Und jeder Einzelne sollte ein Gerufener Gottes sein. Du bist berufen und bestimmt für eine positive Ewigkeit, für eine gute Zeit. Johannes. Und er kann jetzt deinen Namen. Geh nach Hause und bitte Gott, Herr, wenn ich noch nicht gerufen bin, und erwarte nicht, wenn du gerufen bist, dann erwarte nicht, dass er dich nochmals ruft. Einmal rufen genügt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das hat gereicht. Und das hat Konsequenzen gehabt. Weißt du, wenn Gott dich einmal ruft, dich herausruft, das hat Konsequenzen. Dann machst du Punkt hinter allem und machst weiter. Und das ist, wie Gott einen aufwertet. Saul, Saul. Dein Glaube wird aufgewertet. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Du musst vorstellen, wenn du diesen Glauben aufnimmst, wenn du Ja zu Jesus sagst, du bekommst ewiges, bleibendes, beständiges Leben. Und jeder, der getauft ist, der kommt aus dem Wasser rauf, und die Bibel sagt, wir sind mit Christus begraben und wir stehen mit Christus auf. Wir beginnen ein ganz neues Leben. Wir sind der Welt gestorben. Die Welt geht uns nichts mehr an. Und Geschwister, es ist wirklich wahr. Wir sollten unsere Nasen nicht in die Welt ständig reinstecken. Was machen die? Wie geht's denen? Bei den Weltmenschen, wir haben kein Recht, mich in die Geschichte anderer Leute einzumischen. Wir haben kein Recht. Wir sind gestorben. Ein Toter fragt nicht mehr, was macht die Luise, was macht der Karl, was macht der Fritz? Den interessiert gar nichts. Hat er schon angerufen? Verstehst du? Das geht den gar nichts mehr an. Der ist tot. Bist du schon der Welt gestorben? Und bist du mit Christus auferstanden? Und der mit Christus aufersteht, der lebt in einer neuen Dimension. Der ist ausgebürgert in dieser Welt. Hier bist du ein Ausländer. Keiner will mit dir was mehr zu tun haben. Da protestieren. Raus, raus mit euch. Du wirst abgelehnt, du wirst verachtet hier in dieser Welt. Das ist ganz normal. Also wundere dich nicht, dass mit dir was Komisches passiert, wenn die Leute mit dir nichts zu tun haben wollen. Das ist dein Schicksal. Du hast Ja zu Jesus gesagt. Und die Welt sagt Nein zu dir. Jeder, der getauft worden ist, der gehört nicht mehr in diese Welt. Der hat hier nichts mehr verloren. Verstehen wir die Geschichte, den Zusammenhang? Dein Leben lebt nach ganz anderen Maßstäben. Jeder, der getauft wurde, der ist auferstanden, der ist jetzt Geist. Eigentlich jeder, der wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, getauft worden ist, der ist ein Geist. Der hat zwar noch einen Körper, aber der lebt in einer anderen Realität. Und deshalb gibt es Spannungen in unserer Umgebung manchmal. Da kommst du mit Menschen, mit fleischlichen Menschen zusammen, und da gibt es Reibereien. Geist und Fleisch vertragen sich nicht. Geist und Fleisch vertragen sich nicht. So, du bist hier nicht mehr auf dieser Erde registriert, dann sagt ja der irdische Mensch, ja, was habe ich mit dir zu schaffen? Was willst du von mir? Und die lehnen dich da ab. Du bist im Himmel gemeldet und nicht auf der Erde. Du bist im Himmel gemeldet. Dein Name steht im Buch des Lebens. Das ist der Wiedergeborene. Hier, da wirst du nicht in deinem Standesamt irgendwo jetzt mehr gemeldet. Du bist da ausgebürgert. Wenn du hier Hilfe brauchst, du kriegst keine Hilfe, deine Hilfe kommt vom Himmel, dort bist du eingebürgert. Und dann musst du dort zu diesem himmlischen Standesamt gehen. Ja, wir lachen und wir schmunzeln, aber so ist das. Geschwister, lass uns darüber nachdenken, was unser geistliches Leben wirklich ist. Welche Ausmaße es hat. Da kannst du nicht sagen, könnte ich das oder könnte ich das bekommen. Hier bekommst du gar nichts. Die sagen, sie sind hier gar nicht registriert, was wollen sie denn? Sie sind gar nicht Bürger, wir haben für Ausländer nichts. Aber im Himmel bist du registriert. Deshalb sagt uns die Bibel, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Durch den Glauben bist du versetzt an himmlische Örter. Überleg einmal, du glaubst, und wenn du jetzt mich anschaust, ich bin nicht mehr hier auf dieser Welt. Aber ich bin noch in dieser Welt. In Wirklichkeit aber bin ich nicht mehr hier. Ich bin ganz woanders. Ich lebe in einer anderen Welt. Und wenn ich hier meine Augen zumache, bin ich drüben. Aber nicht nur, ich muss meine Augen nicht zumachen, ich kann sogar mit offenen Augen in himmlischen Regionen mich und Gefilden begeben. Himmlische Orte, was ist das? Ein Ort des Segens. Ich weiß, ich bin gesegnet von Gott, egal was passiert. Egal wie die Umstände sind. Himmlische Orte, das sind Orte des Sieges. Ich weiß, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich lebe am Ort des Sieges oder am Ort des Friedens. Da kann alles durcheinander gehen, Turbulenzen sein, Welle um Welle. Die Tage habe ich ja euch gesagt, da kommt eine Welle über, nach der anderen über einen, schlägt zusammen. Die eine ist kaum vorbei, kommt schon die nächste. Eine Krise ist kaum vorbei, kommt schon die nächste Krise. Aber ich habe Frieden. Im Auge des Orkans bin ich sicher und geborgen und ich weiß, mein Heiland lebt. Mein Heiland hat alles unter Kontrolle. Himmlische Örter, das sind Örter der Freude. Ich kann mich freuen, auch wenn es nichts zum Lachen gibt. Das ist Freude. Auch wenn ich nichts habe, ich kann mich freuen. Auch wenn ich nichts bin, ich kann mich freuen an meiner Existenz, dass Gott mich liebt, dass ich sein Kind bin. Diese himmlischen Örter, das sind von Gott erwählte Plätze. Der Apostel Paulus, wenn ich so den Epheserbrief lese, und wir haben da die Bibelschule, und ich möchte euch empfehlen, die Bibelschule, den Epheserbrief durchzuarbeiten, wer das noch nicht gemacht hat. Da kommt fünfmal vor, dass wir an himmlischen Örter versetzt sind. Denn Paulus ist so wichtig. Liebe Epheser, ihr lebt nicht in dieser Stadt. Ihr lebt an himmlischen Örtern. Wir sind versetzt an himmlische Regionen, himmlische Bereiche, Epheser 1, Vers 3. Wir sind im geistlichen Segen, in allerlei geistlichen Segen versetzt. Wir sind eingetaucht, verchromt, vergoldet, versilbert. Wir sind eingetaucht im Segen. Und da heißt es einmal im 5. Buch Mose, der Segen wird euch übernehmen. Wir sind eingetaucht in allerlei geistlichen Segen. Wir haben ein himmlisches Wesen. Wir sind im himmlischen Reich. Epheser 3, Vers 10, wir herrschen sogar über Fürstentümer und Gewalten im himmlischen Bereich. Das sind die guten Mächte und die schlechten Mächte. Was heißt das? Du kannst Dämonen gebieten, wenn du versetzt bist an himmlische Örter. Du hast Autorität, kannst Dämonen befehlen und kannst Gott bitten, lieber Gott, ich brauche einen Engel, einen Schutzengel. Und ich jeden Morgen, wenn ich aus der Garage rausfahre, bitte Gott um Schutz, denn ich weiß nicht, ob ich unterwegs heil ankomme irgendwo. Denn mein Fahrschullehrer hat gesagt, wenn du jetzt Auto fährst, denk, jeder Autofahrer ist ein Idiot. Entschuldigung, aber die passen nicht auf, die nehmen dir die Vorfahrt, die machen alles Mögliche. Du musst also denken, du bist unter lauter Verrückten. Du brauchst den Schutz Gottes, immer die Hand Gottes. Und wie oft habe ich schon die Hand Gottes erlebt? Wie oft habe ich die Hand Gottes erlebt? Wir sollen herrschen über Fürstentümer und Gewalten. Das heißt, ich darf den Engel Gottes erbitten. Ich kann den Engel nicht befehlen. Ich kann dem Teufel befehlen, aber ich kann den Engel nicht befehlen. Gott gibt den Befehl. Gabriel, geh dorthin und erledige das für ihn. Gott wird seinen Engel befehlen, heißt es in meiner Bibel, Psalm 91. So, wir haben Autorität im geistlichen Bereich, im himmlischen Bereich, über Epheser 6. Da haben wir Autorität. Alles nur im himmlischen. Unser ganzes Leben spielt sich nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt, nach der Taufe im himmlischen Bereich, im geistlichen Bereich, im unsichtbaren Bereich. Und deshalb bringen viele Christen durcheinander, die denken, das muss alles hier passieren. Nein, das passiert drüben. Das wirkt sich hier nur aus. Hat hier nur die Auswirkung. Das wirkt sich nur hier bei uns aus. Aber passieren die Entscheidungen, die Würfel fallen drüben. In der unsichtbaren Welt. So, dort sind wir eingesetzt in diese göttlichen Bezirke. Und jeder hat schon seine Aufgabe. Geschwister, wir sollen unseren Platz finden. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Gott will dein Leben vergolden, das ist mein Thema. Gott will dein Leben vergolden. Du sollst jetzt schon deinen Platz finden im Reich Gottes. Vielleicht findest du deinen Platz nicht in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Das ist auch gar nicht wichtig. Das ist nicht wichtig, aber du solltest im Reich Gottes deinen Platz finden. Wo ist mein Platz im Reich Gottes? So, obwohl wir hier auf Erden leben, hinfällig sind, kränklich, gebrechlich, zerbrechlich sogar. Wir sind schon in diese göttlichen Bezirke eingesetzt. Weißt du, bevor die Kinder Israel das gelobte Land betraten, wurde das Land schon verteilt. Sebulun, du wirst da wohnen. Naphtali, du wirst dort wohnen. Juda, du wirst da wohnen. Manasse, du wirst hier auf dieser Seite wohnen und auf der anderen Seite auch noch ein bisschen. Ephraim, du wirst auch so leben. Das Land wurde verteilt, noch bevor sie das Land betreten haben. Und deshalb auch unsere Dienste und Aufgaben werden verteilt, noch bevor wir eingesetzt werden, bevor wir etwas tun im unsichtbaren Bereich. Jeder wusste schon von voraus, wenn ich reinkomme, ich werde am Meer sein, der andere in die Berge. Benjamin wird da oberhalb leben und Juda wird unterhalb leben. Jeder wusste ganz genau seinen Platz, was er bekommt, was ihm einmal gehören wird. Wir sollten wissen, was uns einmal zustehen wird. Was deine Aufgabe sein wird. Hebräer Kapitel 12, Vers 23. Wir sind schon jetzt zu dem himmlischen Berg Zion gekommen. Toll. Zum Berg Zion sind wir schon gekommen. Du solltest wissen, wo du dich heute Abend befindest. Du befindest dich nicht in Berlin am Teufelsberg. Du bist gekommen zum Berg Zion. Weißt du, was Berg Zion ist? Berg Zion ist mitten im gelobten Land, in Kanaan. Wir gehören schon zu den Geistern der Vollendeten. Das ist schon großartig, was da ausgesagt wird. Du gehörst als wiedergeborener, geisterfüllter Christ zu den Geistern der Vollendeter. Obwohl du hier stümpelhaft bist, mangelhaft bist, obwohl du hier gar nichts bist, du gehörst schon zu den Geistern der Vollendeten. Und das ist, was die Bibel uns plant und vorsieht. Zu den Geistern der Gerechten. Also das ist, was im Hebräer 12 ist. Wir sind gekommen zum Berg Zion, zu den Geistern der Vollendeten, zu den Gerechten Gottes. Wir werden nicht gerecht, wir sind schon gerecht. Wir sind vollendet. Und wir werden nicht erst vollendet, irgendwann in der Ewigkeit. Das alles, was Gott uns verspricht und verheißt, das passiert jetzt schon hier. Wir sind zusammengefasst mit der Gemeinde im Himmel und mit der Gemeinde auf der Erde, droben und unten. Wir sind jetzt schon eine wunderbare Einheit. Wir sind gekommen zum Berg Zion. Ich finde es toll, auf dem Berg der Verklärung, dass auch sowas vergoldet werden. Weißt du, wir erreichen viele Dinge nicht in dieser Welt. Aber auf dem Berg der Verklärung, da ist Moses und Elia und Jesus und der Apostel, alle miteinander. Und die unterhalten sich über die Dinge, wie der Ausgang sein wird. Welcher Ausgang auch immer. Damals redeten sie über das Kreuz. Aber man muss vorstellen, Moses hat versagt. Und wegen einer blöden Dummheit ist er nicht ins gelobte Land gekommen. Anstatt dass er zum Felsen redet, schlägt er den Felsen aus Gewohnheit, weil er das schon immer so gemacht hat. Jeden Morgen, wenn er das Wasser holt, hat er einen Schlag gegeben und er sprudelte. Aber diesmal sagt Gott, du sollst zum Felsen reden. Hat nicht aufgepasst und hat seine Berufung vermasselt. Und wie oft vermasseln wir unsere Berufungen? Und was ist mit Moses? Er steht mittendrin im gelobten Land mit Jesus und Elia und den Aposteln. Die sichtbare und unsichtbare Gemeinde gehört zusammen. Die Welt Gottes gehört zusammen. Das Reich Gottes gehört zusammen hier auf Erden. Und das, was die drüben sind, diese alle Heiligen, die gehören zusammen. Und auch der Elia. Der Elia war ein depressiver Mensch. Weißt du, dem sind ständig die Nerven durchgegangen. Der hat immer Angst gehabt. Der ist weggelaufen, als er hörte von der Isabel, morgen kommt dein Kopf dran. Der war ein furchtsamer Mensch, sehr sensibler Mensch, melancholischer Mensch. Das war Elia. Und dieser Elia steht mit Jesus und Moses mittendrin im gelobten Land. Du siehst, Gott vergoldet dein Leben, wehrte dich auf. Und die kennen sich, die zwei. Und die kennen Jesus und die kennen Petrus. Reich Gottes verbindet jetzt uns schon, verbindet Himmel und Erde, Vergangenheit und Gegenwart. Weißt du, und Zukunft. Selbst der Tod kann uns nicht trennen und uns auseinanderreißen und diesen Zusammenhang sprengen. Weißt du, wir gehören zu Gott, ihr Lieben. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zu Gott. Wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind unzertrennlich. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Was Gott zusammengefügt hat, das kann der Mensch nicht trennen. Selbst wenn er es möchte, er wird nicht los. Gott selbst hat alles zusammengefügt. Die sichtbare Gemeinde und die unsichtbare Gemeinde. Und in Jesus ist uns der ganze Reichtum Gottes erschlossen. Wenn ich dann Epheserbrief weiterlese. Der ganze Reichtum erschlossen, offen, zugänglich, erreichbar. Du musst nur den Namen Jesu anrufen und du bist schon mit Petrus verbunden. Verstehst du? Mit Paulus. mit all diesen Heiligen. Klingt komisch. Wir sollen ja mit Toten nicht sprechen. Ist auch nicht nötig. Aber weißt du, du möchtest gerne mit deiner Mutter, deinem Vater mal sprechen. Du kannst über Gott kannst du zu diesem, also Zugang. Gott ist der Mittler. Jesus Christus ist der Mittler zwischen den Lebendigen und den Toten. Er ist der Herr über Lebendige und Tote. Er ist der König. Und sagt, kann ich mal gucken, wie es denen geht da drüben? Oder die wollen uns gucken. Und die gelüsten zu schauen. Die Erlösten, wie sie kämpfen. Die Engel gelüsten zu schauen, wie es uns zugeht. Und die können auch nicht ohne weiteres tun. Sie müssen immer Gott um Genehmigung bitten. Er ist Herr. Aber wir sind gekommen zu dem Berg Zion. Die höchsten himmlischen Regionen stehen uns offen. Du hast Zugang. Wenn du in die Kammer gehst, du machst hier die Tür zu und im Himmel geht eine Tür auf. Warum manchmal uns die himmlischen Türen nicht aufgehen? Wir haben viel zu viele offene Fenster und Türen zur Welt. Wir sollten die Türen und Fenster zur Welt schließen und dann erst wird uns sich der Himmel öffnen. Und wenn du keine Türen mehr hast, dann wirst du den offenen Himmel sehen und die Himmelsleiter erblicken, die dich erreicht und dich berührt. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu den höchsten himmlischen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weißt du, was das bedeutet? Esoteriker suchen immer Kontakt mit Engeln. Wir suchen nicht Kontakt mit Engeln und irgendwelchen außerirdischen Wesen. Unser Kontakt besteht zum Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wer diesen Kontakt hat, der zu der ganzen himmlischen Welt Kontakt, zu den Legionen. Jesus sagt, ich könnte eine Legion Engel anfordern, 6000 Stück an der Zahl. Und vielleicht brauchst du manchmal in deinem geistlichen Kampf eine Legion, die für dich kämpft. Weißt du, viele Christen haben keine Ahnung über den geistlichen Reichtum, der uns zusteht. Versetzt an himmlische Örter. Die strampeln sich ab und die mühen sich ab. Bitte Gott, Herr, schick mir einen Engel, der für mich kämpft. Warum soll der Teufel kommen und der mich angreifen und der mich anfechten und der mich in Frage stellen? Bitte Gott um einen Engel. Einer ist zu wenig für dich. Eine ganze Legion. 6000 Engel. Bitte Gott, dass du 6000 Engel bekommst, die dich unterstützen. Und du musst nur zugucken, wie das passiert. Aber Gott muss uns zuerst mal uns die Augen öffnen, wie diese himmlische Heerscharen. Ohne dem geht es nicht. Wer wiedergeboren ist und Jesus gehört und so weiter, der schöpft aus den unerschöpflichen himmlischen Gnaden und Heilsquellen. Der lebt aus anderen Kanälen. Dem ist das Blut Jesu zugänglich. Der wird bedeckt und besprengt durch das Blut Jesu Christi. Der ist rein und heilig. Der muss sich nicht jeden Tag putzen und sich schön machen. Darf ich jetzt zu Gott kommen? Nein, das Blut Jesu Christi macht uns rein, dass wir vor Gott treten können. In der Herrgottsfrühe sogar. Gott will nicht irgendwie so himmlische Randgruppen und Randsiedler haben. Nein, er will, dass du auf dem Berg Zion stehst. Berg Tabor. Mittendrin im gelobten Land. Nicht irgendwo in einer Grenzprovinz des Himmels. Ja, weißt du, ganz schön am Rand des Himmels. Nein, Gott will nicht, dass du am Rand des Himmels lebst. Du sollst mittendrin im Zentrum der Herrlichkeit Gottes leben. Amen. Das ist, was Gott für dein Leben vorhat. In der Zentralkönigsburg Gottes. Nicht irgendwo so eine Außenstation, Außenposten. Unser Bestreben soll es sein, so nah wie möglich beim lieben Gott sein, zu sein. Berg Zion, die Residenz und Königsburg, wo David war und wo der Herr ist, wo der König ist. Gott will sich mit uns verbinden und wir sollen mit Christus regieren. Das ist unser Leben vergolden. Nicht irgendwie so, oh, wenn ich selbst ein Hintertürchen finde, such nicht Hintertürchen, such das Haupttor, dass du durchgehen kannst. Und nicht nur Nadelöhr, dass du gerade reinkommst in das Reich Gottes. So Nachttor, wo man zu spät nach Hause kommt. Gott will, dass du dich mit ihm verbindest, mit ihm lebst, mit ihm regierst und da bist, wo er ist, in der Königshauptstadt, in der Burg Gottes, in der Stadt des lebendigen Gottes, in der Zentrale, der Superkosmos, im Mittelpunkt der ewigen Überwelt. Dort sollte dein Platz sein. Und wir leben im Geist, wir wandeln im Geist und wir töten die Werke des Fleisches durch unser Geist. Und das will gelernt sein, versetzt an himmlische Orte zu sein, dass du deine Glieder tötest, die dich süchtig machen, die dich kaputt machen, die dich auseinanderreißen, die dich zerstören möchten. Du bist im Geist und plötzlich haben die kein Mitspracherecht in deinem Leben. Diese Glieder des Fleisches, deine Zunge, bei vielen ist die Zunge sehr locker. Ja, was sie so zusammenreden. Und die Zunge ist oft das Verhängnis bei den meisten Leuten. Sie reden dumme Sachen. Ich bin krank. Ja, freilich bist du krank und wirst krank werden. Sag das ein paar Mal. Die Geister, die du rufst, wirst nicht mehr los. Aber weißt du, du solltest manchmal vielleicht die Zunge halten. Festmachen, damit du Kurs auf Gott hältst. Auf Gesundheit und Leben und Freiheit. Jesus will, dass wir dort sind, wo er ist. Und das haben, was er hat. Und das bekommen, was er bekam. Das morgen natürlich, das Thema geht weiter. Und dass wir ihm gleich sein sollen in allen Stücken. So wie Jesus hier auf Erden war, hat er uns vorgelebt, das ist möglich, Leute, so zu sein. Er war im Fleisch, aber er hat sein Fleisch nicht herrschen lassen, sondern der Geist hat ihn kontrolliert. Sein Geist. Er lebte im Geist, er war morgens um 4 Uhr in der Gegenwart Gottes und dann kam er runter vom Berg und hat seine Arbeit getan. Und wir sollen das von Jesus lernen. Zuerst in der Gegenwart Gottes sein und dann erst unsere Arbeit tun. Zuerst mit dem lieben Gott gesprochen haben. Zuerst die Instruktionen von ihm bekommen zu haben. Und das ist, wie Gott unser Leben vergoldet. Zuerst mal im Tauchbad Gottes sein. Im Wasserbad des Wortes. So richtig eingetaucht. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und dann gehst du raus. Und selbst wenn alles unwohl in deiner Umgebung ist, dir ist wohl. Du vergiftest die ganze Umgebung mit deiner guten Atmosphäre. Und wir sollten lernen, eine positive Atmosphäre auszustrahlen. Dein Körper ist nicht das, was du bist. In der Esoterik sagt man noch, man hat eine Aura, eine Ausstrahlung. Und jeder Mensch hat eine Ausstrahlung. Der muss nur Augen aufmachen. Wenn du richtig deine Augen aufmachst, das hat nichts mit der Esoterik zu tun, das hat mit Gott was zu tun. Gott hat uns nicht nur Fleisch gegeben, Gott hat uns auch Geist gegeben. Ich glaube, dass ich im Geist viel dicker bin, als ich jetzt bin. Ja, wenn ich vorbeigehe, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwo anecke. Ja, mein Aura, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die in mir ist, die muss ich irgendwo outen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Epheser Kapitel 2, Vers 5, wir gehen weiter. Epheser 2, Vers 5. Und auch uns, die wir tot waren in Sünde und so weiter, sind mit Christus lebendig gemacht worden. Aus der Gnade sind wir selig geworden. Und er hat uns mit uns, und er hat uns mit ihm auferweckt. Er hat uns auferweckt und uns eingesetzt an himmlischen Örtern. Weißt du, wir sind auferweckt und wir sind eingesetzt an himmlische Örter. Nur auferweckte Christen, wiedergeborene und getaufte Christen sind, die aus dem Wasser rauskommen, die sind versetzt an himmlische Orte. Mit uns, er hat Gott ein Werk mit uns getan, damit wir, und jetzt pass auf, unser Leben wird vergoldet, damit wir in der kommenden Zeit, damit er in den kommenden Zeiten erzeige, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Die Menschen sollen sehen, was wir sind. Für die künftigen Zeiten, für morgen und übermorgen und die nächsten 1000 Jahre. Die Menschen sollen spüren, hier ist ein Mensch. Der ist kein gewöhnlicher Mensch, der irgendwo auf der Welt geboren ist. Nein, der ist von Gott begnadigt und der geht gerechtfertigt durch das Leben. Er hat uns eingesetzt im Himmel für die kommenden Zeiten. Dein Platz ist schon vergeben. Dein Stuhl ist schon vergeben. Er hat uns eingesetzt. An geistigen Plätzen, im Geist siehst du schon. Ich wünsche dir, du könntest träumen. Du könntest Visionen haben, Gesichter haben. Und du könntest sehen, ich bin eingesetzt. Und wie du dann am Schaltpult Gottes Dienst bedienst und am Steuerrad des allmächtigen Gottes an seinem Werk, an seiner Arbeit stehst und Gott dich einsetzt und gebraucht. Ja, ich kann das nicht, ich traue mir das nicht zu. Du glaubst gar nicht, was du alles kannst, wenn Gott, das Geist über dein Leben kommt. Du kannst das Unmögliche. Ich kann das nicht. Nein. Gott hat uns eingesetzt an geistigen Plätzen, gesegneten Plätzen, von Gott erwählten Plätzen. Du solltest nirgendwo sein und deshalb kannst du vieles nicht, weil du dir selbst diese Plätze ausgesucht hast. Aber geh an Plätzen, wo Gott dich einsetzt. Wo er dich mal hinstellt, wenn er sagt, hier an diesem Pult, du sollst Pilot sein, stell mal vor. noch nie im Flugzeug, noch nie Pilotenkanzel gesehen. Und Gott sagt, du kannst es. Und mein Geist wird dich leiten. Und du wirst plötzlich merken, dass du sogar ein Flugzeug steuern kannst. Und das geht. Das geht. So viele ungebildete Leute, die vollbringen manchmal gewaltige Taten, wenn der Geist Gottes über einen Menschen kommt. Ich denke nur, der Erbauer der Stiftshütte, das waren ungelehrte Leute, Handwerker, die haben bisher nichts anderes getan als Hilfsarbeiten. Und Ziegeln getreten bei Ägypten irgendwo und produziert. Und dann hat Gott sie eingesetzt. Und sie konnten mit Gold umgehen, mit Flechten, mit Fellarbeiten, alle möglichen Arbeiten. Die waren so geschickt, dass sogar sie eine Hütte, die Stiftshütte gebaut haben, dass der liebe Gott da drin wohnen konnte und sich wohlgefühlt hat. Wenn der Geist Gottes über dein Leben kommt, kannst du alles. Kannst du alles, auch wenn du nichts gelernt hast. Weißt du, wir denken, wir müssen alles lernen und studieren, dann kann ich das. Nein, der Heilige Geist ist ein Geist der Offenbarung. Du entdeckst plötzlich Dinge. Ich habe noch nie gemalt, aber plötzlich kannst du malen. Du hast noch nie musiziert, aber plötzlich kannst du musizieren. Nimmst du ein Instrument zur Hand und plötzlich kommt der Geist Gottes über dein Leben und du spielst so wie der David, dass sogar Dämonen ausfahren. Dein Leben wird vergoldet. Oder du nimmst einen Kieselstein in deiner Notsituation und schleuderst und du siehst, was dann passiert. Er hat uns eingesetzt. Jeder Wiedergeborene ist von Gott schon verplant und eingeplant für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Funktion vorgesehen. Und der Heilige Geist ist, der uns jetzt hier so ein bisschen motiviert, Abstand nehmen von dem und dem und dem. Lass dich nicht vorbilden und vorplanen von dieser Welt. Lass dich von Gottes Geist programmieren. Verstehst du, was das ist? Für deine zukünftigen Aufgaben. Hier, nach dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Eigentlich, weißt du, wenn Gott dir die Augen öffnet, blickst du durch. Hast die Fähigkeit. Plötzlich kannst du das. Und ich überlege einmal. Plötzlich hast du den Durchblick. In 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 12. Da heißt es, dulden wir es, so werden wir mit ihm herrschen. Wenn du hier mit Christus duldest, leidest. Und ich habe eines festgestellt, wenn wir Schwierigkeiten haben, in Schwierigkeiten vollbringen wir das Unmögliche. In der Todesstunde ist deine Kraft 7-mal so stark. Wenn dich jemand angreift, dann entwickelst du 7-mal stärkere Kraft. Du wehrst dich um dein Leben. Da werden Hormone freigesetzt. Leiden wir, so herrschen wir. Manchmal müssen wir in Schwierigkeiten geraten, damit wir stark werden. Damit wir auf Gott schauen. Und damit wir von Gott alles erwarten und von Menschen nichts mehr erwarten. Die Stunde Gottes ist, wo Gott handelt in unserem Leben ist und wo unser Leben vergoldet wird, wo wir von Menschen nichts mehr erwarten, nichts mehr zu erwarten haben. Dann greift der Himmel ein. Dann handeln die Engel Gottes. Dann streitet der Herr für uns. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 10. Und du hast sie, also uns, die Gläubigen, zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden, nicht im Himmel. Sie werden herrschen auf Erden. Du hast uns gemacht zu Königen und Priestern Gottes. Das ist, wie unser Leben vergoldet wird. Brüder und Schwestern, wir müssen uns ganz anders fühlen, ganz anders benehmen, ganz anders über unser Leben denken. Jeder von uns ist ein König. Und jeder von uns ist ein Priester. Wir sind nicht Waschlappen. Wir sind nicht Lumpen. Wir sind nicht irgendetwas. Nein, wir sind Könige und Priester. Deshalb sollten wir niemand sagen, du Narr, weil Gott eine ganz hohe Berufung über unser Leben hat. Gott selbst macht uns zu Königen, gibt uns Qualitäten, dass wir herrschen können. Du brauchst nicht viel Geld. Es ist eine Tatsache, man hat die Handtasche mal von der Queen in die Hände bekommen und man hat aufgemacht, außer Taschentuch ist nichts drin gewesen. Und kein Geld und nichts. Dann wurde sie gefragt, ja, seit wann brauchen Könige Geld? Könige brauchen kein Geld, die haben Geld. Da verwalten andere ihr Geld. So, nur ein Taschentuch, um den Schweiß abzuwischen oder die Tränen. Gott gibt uns Qualitäten und Fähigkeiten und bildet uns aus, hier unten zu Königen und Priestern. Weißt du, was das heißt? Zum Herrschen. So, ein König herrscht über das Materielle, das Irdische, und ein Priester herrscht über das Geistliche. Und unser Auftrag ist, dass wir über das Natürliche wie über das Geistliche herrschen und unsere Aufgaben erfüllen. Herrsche über die materiellen Dinge in deiner Umgebung. Ein König ist nicht König über andere Reiche, sondern über sein Reich. Und du musst König über dein Reich sein. Dein Reich ist dein Zuhause. Dein Reich ist deine Umgebung, deine Familie womöglich vielleicht. Nicht einmal das, aber da, wo du Einfluss hast, was dir gehört. Das ist dein Reich. Und wir sollten lernen, über unser Reich zu herrschen als König. Und wir sind Priester über unsere Religion und unseren Glauben und unsere Kirche. Also was meins ist. So. Und deshalb sind wir hier. Deshalb werden wir zubereitet, gestanzt. Puh, puh, puh. Ich weiß, ich habe all diese Dinge durchlaufen in der Schmiede. Du, da brauchst du Kopfhörer, damit du das nicht hörst. Und dann ist es heiß. Dieses Schmieden, dann stanzen, dann fräsen, dann schleifen, dann härten. Und dann erst, nachdem fertig bist, kommt Galvanik, wird verchromt. Und das Verchromen ist sehr wichtig, dass du gewissen Glanz hast in deinem Leben, damit du beständig bist. So viele Christen, die sind Werkzeuge, die sind berufen, sie haben Fähigkeiten, aber die sind nicht beständig, nicht haltbar genug. Sie dienen nicht dauerhaft dem Herrn. Sie dienen für einen Augenblick, aber Gott will, dass wir permanent ihm dienen. Ob wir gelobt werden oder nicht gelobt werden, ob es gut geht oder nicht gut geht, dass wir andauernd ihm dienen. Und wenn wir mal auf der Seite sind, dass wir nicht gleich anfangen zu rosten. Ja, dass wir fest und stabil sind, belastbar sind. Es ist so wichtig, dass wir im Reich Gottes belastbar sind. Diese Tauchbäder, rein und dann zischt es ein bisschen, dampft es ein bisschen. Aber plötzlich, wenn dann das Material wieder rausgeholt wird, ist eine ganz andere Substanz. Wenn du aus so einem Tauchbad rauskommst, ist deine geistliche Substanz total anders, bist nicht mehr derselbe. Nach einem Leid, nach einer Spannung, nach einer Krise, nach einer Katastrophe, du bist nicht mehr derselbe. Du hast dich verändert, deine Substanz ist anders. Du siehst die Dinge anders, du gehst die Dinge ganz anders an. Du reagierst ganz anders. Wir würden vielleicht sagen in der Bibel Feuertaufe, aber das ist Härten. Feuertaufe ist mehr Härten. Tauf mich mit Geist und Feuer. Wir gehen auf Pfingsten zu. Weißt du was? Das ist Härten. Gott macht dich hart gegen die listigen Anläufe Satans, gegen die Krisen und Schwierigkeiten, dass bei dir alles runtergeht, wie bei der Gans das Wasser. Schüttelt sich ein bisschen und dann ist wieder weg. Du kannst wieder fliegen. Deine Federn sind frei. Feuer bewirkt etwas ganz anderes, als was das Wasser bewirkt. Wasser reinigt uns von außen. Feuer verändert uns von innen her. Deshalb ist die Geistestaufe, Feuertaufe sehr wichtig, dass wir von innen her verändert werden. Bei der Taufe wirst du von außen her abgewaschen. Wasserbad des Wortes. Aber Feuertaufe ist, dass du innerlich, deine innere Substanz wird total anders. Und das ist, wie Gott uns verändert, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Ich bin jetzt Christ. Ich bin jetzt Buddhist. Ich bin jetzt Moslem. Nein, du musst auch von innen her das werden, was du willst, was du sagst, was du bist. Ein Gläubiger, ein Jünger Jesu. Jeder kann hinterm Jesus hertippeln. Aber es ist was anderes, wenn man mit dem Herzen mitgeht und nicht nur mit dem Verstand. Der Heilige Geist, wenn er an unserem Leben anfängt zu arbeiten, beginnt er den Innendienst. Da verändert er uns ganz und gar, nimmt uns die Trägheit weg. Und schau dein Leben an, wie träg du manchmal bist. Ach, heute will ich nicht aufstehen. Lass die doch in die Versammlung gehen. Es ist so schwierig, da durchzukommen morgen. Versteht? Da ist so viel Verkehr in der Stadt. Aber der Heilige Geist gibt uns Schwung und Dynamik. Der Heilige Geist ist es, was uns flott und flapsig macht. Er macht uns lebendig, macht uns brennend im Geist. Ich muss in den Gottesdienst. Weißt du, wenn ich manchmal jung bekehrte Christen angucke, die müssen jeden Gottesdienst mitnehmen, die müssen jede Bibelstunde mitnehmen, jede Gebetsstunde mitnehmen, jede Singstunde mitnehmen, die müssen alles mitnehmen. Aber da sind sie 10 Jahre, 15 Jahre in der Gemeinde. Naja, lass die Jungen mal ran. Lass die anderen mal ran. Das ist nichts mehr für uns. Geschwister, brennend im Geist heißt, egal was passiert, egal wie alt wir sind, wir sind immer noch jung. Viele sind im Geist alt geworden schon. Träge. Der Heilige Geist gibt uns Freudigkeit, nimmt die Schwerfälligkeit von uns. Weißt du, was das bedeutet? Wenn der Heilige Geist dir die Schwerfälligkeit wegnimmt, du wirst verchromt, versilbert, vergoldet, dann nimmst du nichts mehr so schwer alles im Leben. Das geht vorbei, das rauscht an dir vorbei. Du nimmst die Dinge nicht mehr so schwer. Ach, sie haben mich beleidigt, sie haben mich nicht gegrüßt, sie haben mich versitzen gelassen, sie haben sich um mich nicht gekümmert. Geschwister, wir sind so groß geworden, wir sollen nicht Hilfe von Menschen erwarten, wir sollen unsere Hilfe von Gott erwarten. Wir sollen unsere Hilfe von Gott erwarten, dem lebendigen Gott. Und das ist so wichtig, dass wir Gott an erster Stelle in unserem Leben haben. Und du, wenn der Heilige Geist an deinem Leben arbeitet, du nimmst nichts mehr so schwer. Dein Herz wird dich nicht belastet. Sobald der Heilige Geist über uns kommt, hören wir phlegmatisch auf zu sein. Weißt du, immer so, oh, ich bin so traurig. Oh, mir gönnt niemand was. Ich muss alles loslassen. Was habe ich nachher noch vom Leben? Da hören wir auf, faul zu sein, müßig zu sein, bequem zu sein, selbstzufrieden zu sein. Wenn der Heilige Geist über uns kommt, dann sind wir voller Tatendrang. Ich muss was tun, ich muss was unternehmen. Und nicht erst, wenn das Haus brennt. Schon allein eine Feuerversicherung abschließen, bevor es brennt. Weißt du, es ist schlau für manche Leute, ja, wir löschen das Feuer. Nein, Vorsorge. Zuerst verhindern, dass es gar nicht so weit kommt. Das ist wichtiger, als gleich das Feuer löschen. So viele Menschen sind nur mit Feuerlöschen beschäftigt. Vorsorge, Vorarbeit, dass es nicht so weit kommt. Der Heilige Geist bringt Schwung in unserem Leben. Er vergoldet unser Leben. Weißt du, dass wir sagen, ja, wir müssen etwas tun, bevor was passiert. Und wir haben durch den Heiligen Geist schon eine Vorahnung. Wir spüren, das kann kommen, das wird kommen. Und das wird auch kommen. Denn der Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Und dann sorge ich vor. Ich werde nie vergessen, als Joe hier war. Er hat von seinem Vater mir erzählt. Plötzlich, der Heilige Geist hat dem Vater, der war Evangelist, hat Tag und Nacht gearbeitet in den USA. Bisschen korpulent gewesen. Und was auch immer so gewesen ist. Plötzlich sagt der Heilige Geist ihm mit 35 Jahren, schließ die höchste Lebensversicherung, die du abschließen kannst. Und er schließt. Und zuerst sagte dem lieben Gott, aber das ist ja nicht Glaube, dass ich eine Lebensversicherung abschließe, noch mit 35. Und er schließt eine Lebensversicherung, ein Jahr später war er tot. Herzinfarkt, nur nebenbei. Und dann wurde die Versicherung ausgezahlt. Und die Leute haben geredet, guck mal, der hat so viel Geld unterschlagen. Weißt du, dann reden die Leute nachher dummes Zeug. Aber sie haben keine Ahnung gehabt, was Gott vorher alles gesagt und getan hat. Die haben nicht gemerkt, dass er auf Gott gehört hat. Schließ eine Lebensversicherung ab. Und die waren ausgesorgt. Die Familie war ausgesorgt für den Rest ihres Lebens. Es ist so wichtig, Leute, auf Gott zu hören. Der Heilige Geist sagt uns die Wahrheit, was mit uns los ist, was wir tun sollen. Und nicht erst, wie geht's jetzt weiter? Verstehst du, jetzt lässt der Herr einen hängen. Der Herr lässt einen hängen, weil wir unser Verstand nicht einschalten. Wir müssen unser Verstand einschalten, bevor es zu spät ist. Oder das andere Mal, er hat mir so viel erzählt, der Sohn, also der, als er hier gepredigt hat bei uns in der Gemeinde, der war bei mir zu Hause, hat gesagt, weißt du, die Leute haben meinen Vater nicht verstanden. Mein Vater hat Gott gehört und hat gehandelt, was Gott gesagt hat. Egal, was die Gefühle sagten, egal, was die Menschen sagten, da hat er irgendwo in einem Staat sein Missionszelt, ein riesiges Zelt gehabt für über 10.000 Leute, da brauchst du ja LKWs und Transporter, um zu transportieren. Der hat ein Zelt aufgebaut und mittendrin, als sie fast fertig waren mit dem Aufbau, sagt der Herr zu ihm, bau das Zelt ab. Hier wird ein Unwetter kommen. Obwohl der Himmel blau und schön ist und die Sonne scheint. Und was ist passiert? Er hat das Zelt abgebaut. Und als der letzte LKW die Stadt verlassen hat, kam ein Unwetter. Der Platz, wo das Zelt stand, war unter Wasser. Die werden alle ersoffen. Und es wäre eine große Blamage gewesen. Aber Gott hat im letzten Moment immer gerettet. Vor der Blamage. Wir sollten auf Gott hören. Das ist, wie Gott unser Leben vergoldet. Nicht nur, ich glaube an Jesus, er ist so wunderbar. Das ist zu billig und zu wenig. Unser Glauben muss Konsequenzen haben. Wenn Gott uns was sagt zu tun, sollten wir tun. Auch wenn wir gerade fertig sind und wir freuen uns und der Himmel blau ist und du siehst keine einzige Wolke am Himmel. Aber der liebe Gott weiß den Wetterbericht. Und er weiß, was passiert. So, Gott gibt uns, was wir brauchen. Wir leben ja im Geist und nicht im Fleisch. Und das ist so wichtig, dass du dein praktisches Leben auf den Geist setzt, vom Geist Impulse bekommst für deinen Körper, vom Geist Impulse bekommst für deine Finanzen, vom Geist Impulse bekommst für deine Hantierungen, für deinen Umgang mit Menschen, für die Gemeinde, für, was weiß ich, die Gesellschaft, von Gott den Auftrag. Jetzt stehen wir vor der Wahl, 25. Mai. Verstehst du, wen wähle ich? In der Bibel steht, sie wählen ist nichts. So steht es in der Bibel. Sie wählen ist nichts. Es ist alles Menschen nur. Aber weißt du, du musst dich von Gott fragen, was soll ich tun? Soll ich das überhaupt tun? Das ist ja deine Sache. Aber du musst von Gott die Anweisung bekommen, wie du dich verhältst. Als der Heilige Geist auf die Jünger fiel, sie waren brennend im Geist, sie waren feurig im Geist, sie fingen im Geist zu reden, sie fingen im Geist zu predigen. Plötzlich dieser schwache Petrus, dieser ängstliche Petrus, dieser, ja, feige Petrus steht auf, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt. Und er geht seinen Jüngern voraus und der Herr hat gesagt, wenn du dich mal bekehrst, stärke meine Brüder. Und er hat sich am Pfingsten bekehrt, er tritt vor und sagt, diesen Jesus, muss vorstellen, er geht seinen Brüdern vor und die stellen sich alle hinterher. Das ist wahr, was Petrus sagt. Das ist wahr, das stimmt. Er stärkte seine Brüder, er hat seine Brüder ermutigt, aber er musste sich zuerst bekehren. Viele sind fromm, gläubig, religiös, aber nicht bekehrt. Wenn du dich richtig bekehrst, dann gehst du deinen Brüdern voraus, deinen Schwestern voraus, dann gibst du ein Vorbild, dann wartest du nicht, bis die kommen und bis die was dir sagen, bis die dir was vormachen, dann tust du von dir aus, und das ist Geist und Feuer. Dann ergreifst du die Initiative, ohne dass man irgendwie dich auffordern muss. Und es gibt unsichtbare Kräfte, die einen stark machen, die die Menschen bewegen. Es gibt geistige Kräfte. Krankheit und Gesundheit sind geistige Kräfte. Das gibt es. Und das ist auch für deine Gesundheit, für deinen Körper so wichtig, dass du im Geist lebst. Wir sind krank, wir werden krank und wir müssen durch Krankheit manchmal durch, aber wir haben den Geist der Gesundheit in uns. Und diesen Geist setze ich durch und durch und durch. Ich bin in Jesu Wunden geheilt. Auch wenn ich nicht geheilt bin. Ich bin. Denn seit Golgatha sind wir vor 2000 Jahren in Jesu Wunden geheilt. Und wenn es hier nicht klappt, aber spätestens wenn ich bei dem lieben Gott bin, dann bin ich wirklich gesund. Ich bin jetzt schon gesund. Und ich freue mich meiner Gesundheit. Fang an, über deine Gesundheit zu zweifeln und es zieht dich runter. Aber freu dich über deine Gesundheit. Das ist dir zugeteilt, das ist schon geplant. Kannst du dir den lieben Gott im Rollstuhl vorstellen, an Krücken mit Hörapparat und Brille und was weiß ich, Zahnprothesen? Nee, das ist alles vollkommen. Da gibt es keine amputierte Glieder, gar nichts. Wenn du im Himmel bist, bist du vollkommen. Hast einen verherrlichten Leib. Weißt du, wenn dein Körper irgendetwas Amputiertes hat, dann ist es nicht vollkommen. Wir kriegen von Gott einen vollkommenen Leib, vollkommenen Körper. Und das sehe ich schon, das ist alles schon ausgeteilt. Mein Original hängt schon dort, in der Rüstungskammer Gottes. Und dein Leben geschieht so, wie du dich siehst. Wenn du dich als Hampelmann betrachtest und siehst, dann bist du ein Hampelmann. Das, was du siehst, das bekommst du auch. Und du sollst dich sehen, mir ist schon das Beste zugeteilt worden, dort in der Herrlichkeit bei Gott. Gesundheit, Stärke, Freude, Friede. Feuer ist eine geistige Kraft, genauso wie Hass eine geistige Kraft ist im Negativen. So ist Freude eine geistige Kraft. Ich kann jemand hassen bis zum Tode. Oder ich kann jemand lieben. Das wäre meine Sache. Es liegt in meiner Macht, das eine wie das andere. Ich kann mich entscheiden für das und für jenes. Und Feuer ist eine geistige Kraft. Freude ist eine geistige Kraft. Gott vergoldet unser Leben, dass ich mich freue, obwohl ich heulen müsste, obwohl ich traurig sein müsste, obwohl ich auf so viel verzichten muss. Ich freue mich im Herrn, die Freude am Herrn. Liebe ist eine geistige Kraft. Liebe siehst du nicht. Liebe kannst du nicht mit irgendwelchen Geräten messen und wiegen. Aber Liebe ist eine Kraft, eine geistige Kraft. Liebe ist stärker als der Tod. Glaube ist eine geistige Kraft, versetzt sogar Berge. Stell dir mal sowas vor. Da glaubst du, hältst dich an Gott fest und es geschieht. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Manche glauben zu viel und manche zu wenig. Das ist ein Problem. Da, wo sie nicht glauben sollten, glauben sie, und wo sie glauben sollten, glauben sie nicht. Aber lasst uns vom Wort Gottes unseren Glauben prägen und bestimmen. So, die Gnade Gottes ist eine geistige Kraft und ist unerklärbar. Und weil du dich unter der Gnade Gottes stellst und glaubst, Gott liebt mich, Gott versteht mich, Gott kümmert sich um mich, ich bin ein Teil Gottes, ich gehöre zu Gott, dann wirst du sehen, wie deine Konflikte sich lösen. Du lebst im Geist. Wenn du siehst, da ist es kaputt und da ist nichts mehr zu machen, da ist nichts mehr zu reparieren, niemand kann es reparieren, ja gut, dann kann auch niemand reparieren. Dann gib es auf und renn davon. Oder du siehst, es ist zum Reparieren, da ist noch was zu machen. Der Herr kann noch was machen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Gott kann die schwierigsten Dinge, die schwierigsten Situationen reparieren. Er ist der Meister. Mir ist so groß geworden, diese Passage. Der Meister ist da. Und der Meister ist auch für deine Situation da. Wer im Geist lebt, der läuft nicht in Konflikten davon. Der löst sie produktiv. Wer im Geist lebt, der geht an diese Probleme ran und sagt, mit Gottes Hilfe werden wir schaffen. Irgendwie, irgendwann. Auch wenn es 10 Jahre, 20 Jahre oder 40 Jahre dauert, der verzweifelt nicht. Wer an Gott glaubt, der zweifelt nicht, der flieht nicht. Gerade in kritischen Momenten, und ich habe das immer wieder erlebt, gerade wenn es nichts mehr geht in kritischen Momenten, greift der Heilige Geist ein. Da, wo du dich aufhängen möchtest, wo davonlaufen möchtest, greift Gott ein. Da bekommst du göttliche Zusagen, da wird dir Mut gemacht. Schau das Ende an. Und jedes Ende bei Gott hat ein Happy End. Und das macht dich stark. Erst wenn wir brennend im Geist sind, Brüder und Schwestern, sind wir handlungsfähig. Sind wir handlungsfähig. Entdecken wir unsere Gaben und Fähigkeiten. Finden unseren Platz. Erst wenn wir im Geist sind und brennend im Geist sind, entdecken wir unsere Funktion. Das funktioniert. Und du gehst in der Kraft des Heiligen Geistes, bis du den Berg Gottes erreichst, bist du leistungsfähig. Der beste Computer ohne Strom ist nutzlos. Deshalb, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, was dein Leben vergoldet, aufwertet und nützlich macht. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Apostelgeschichte 19, Vers 1. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Paulus kam nach Ephesus und sieht, die Brüder schlafen alle und schnarchen. Sind müde und träge, obwohl er nur ein paar Minuten gepredigt hat. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Was? Von Jesus wissen wir? Wir sind getauft mit Wasser, aber vom Heiligen Geist haben wir noch nichts gehört. Und so sind viele Menschen, die haben vom Heiligen Geist noch nicht viel gehört. Und der Heilige Geist konnte nicht ihr Verstand öffnen. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, bist du total anders. Vergoldet. Liebevoll. Sanftmütig. Barmherzig. Gnädig. Gütig. Du hast plötzlich die Wesenszüge Jesu an dir. Habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Da brauchst du nicht die Zauberbücher. Wie macht man das und wie macht man das? Da brauchst du keine fromme Formel. Da brauchst du nicht irgendwelche Regulierungen. Die verbrennen all diese Zauberbücher. Lies Apostelgeschichte 19. Wer ohne den Geist lebt, der bleibt geistlich zurück. Da sage ich nicht so viel. Der bleibt zurück, wenn Jesus kommt. Denn nur das, was den Geist hat und den Geist besitzt, wird entrückt werden. Und der Körper ohne Geist ist tot. Da guckst du, ob der noch atmet. Wenn er nicht mehr atmet, ist er tot. Ohne Odem. Der Christ ist tot. Gemeinde, Glaube. Dein Dienst ist tot ohne den Heiligen Geist. Gottes Kraft funktioniert erst, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Gott gab uns schöpferische Kraft, damit wir funktionieren, damit wir unser Ziel erreichen, damit wir Gott dienen. Und Gottes Plan ist, dass wir unsere Kraft steigern. Das, was er uns bisher gegeben hat. Du hast eine kleine Kraft, aber ich will dir noch mehr Kraft geben. Bleib in mir. Gottes Wille, Gottes Plan für dein Leben ist Kraftsteigerung. Vergolden. Nochmals ein Tauchbad. Nochmals abhärten. Nochmals eine Behandlung. Damit deine Leistung gesteigert wird. Gott will dein Leben vergolden. Dass du mehr tust, als du, was du bisher tust. Du denkst, ich tue schon so viel. Ich sag dir, es ist nicht die Menge deiner Arbeit, was du tust, sondern wo kann Gott dich einsetzen und wie kann er dich gebrauchen? Optimal. Kann der Geist Gottes durch dich reden, sich manifestieren und offenbaren, wie er möchte? Wir sind alle noch nicht so durchlässig, so transparent für den Heiligen Geist, aber Gott will an uns arbeiten, dass wir Verantwortung übernehmen, dass Gott durch uns redet, dass ich gar nicht groß planen muss und groß vorbereiten muss. Was werde ich sagen? Wie werde ich da reagieren? Es wird euch gegeben werden im richtigen Augenblick. Der Geist der Herrlichkeit. Es wird gegeben werden. Mein Geist wird durch euch reden. Da wirst du keine Angst haben. Plötzlich stehst du wie Petrus ganz kühn auf und sagst, diesen Jesus habt ihr doch gekreuzigt. Der Heilige Geist bringt das Echte zum Vorschein. Dein Gold, das in dir ist. Weißt du, wir sollen Gold kaufen, das durch Feuer geläutet ist. Offenbarung 3, Vers 18. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande und deine Blöße nicht offenbar werde, und die Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Mensch, das ist eine ganze Menge. Ein Angebot. Augensalbe, Maßkleider, die auf dich zugeschnitten sind, die bei dir passen, dann Gold, das durch Feuer geläutet ist. Gott vergolde dein Leben. Gott will nicht, dass du nackt und bloß und jämmerlich und elend bist. Gott will das Optimale, dass du im Leben bist. Kannst du dir einen nackten Gott vorstellen? Also ich kann Gott nicht nackt vorstellen. So wie der Adam dort im Paradies und die Eva. Gott hat herrliche Gewänder. Und Menschen, die vor Gott treten, sollen ebenfalls herrliche Gewänder haben. Nicht nur Nachthemd, Totenhemd oder sonst irgendein Hemd. Weißt du, wir sollen herrliche Gewänder haben, wenn wir vor Gott treten, wie hohen Priester, wie Könige, denn er hat uns zu Königen und Priestern gemacht und nicht zu Lumpen. Wie kriege ich diese wunderbaren Kleider? Durch Tests und Prüfungen, durch Tauchbäder, Galvanik, wieder getaucht, wieder runter, wieder etwas mit Gott durchmachen und erleben. Je bewährter wir sind, desto goldiger sind wir. Je bewährter. Je öfter es in einem Tauchbad du gewesen bist, desto edler wirst du. Desto mehr Glanz entwickelst du. In Sprüche 3, Vers 13, da ist die Rede über die Weisheit. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie sind edler als Perlen, und alles, was du dir wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Weißt du, Gott will uns viel mehr geben als Gold. Veredeln. Das ist vergolden. Weisheit. Weisheit ist nicht mit Gold zu bezahlen. Göttliche Weisheit. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Wenn du einmal am Thron Gottes bist und einmal für 5 Minuten dort gewesen bist, siehst du die Welt ganz anders, lebst ganz anders in dieser Welt. Paulus sagt, ich war entrückt in den dritten Himmel und ich sah unaussprechliche Dinge. Und das war das, was Paulus motivierte, missionieren, 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 dienen, arbeiten, für Gott sich einsetzen. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, was Gott uns vorbereitet hat. Du musst mal den Himmel geschaut haben. Nicht nur, dass der Herr dich bei deinem Namen gerufen hat, du musst auch den Himmel gesehen haben. Paulus war entrückt. Und das hat Konsequenzen. In der Nähe Gottes zu stehen, in der Nähe Jesu, in der Nähe des Heiligen Geistes, da bist du verchromt, versilbert und vergoldet. Und hier greift dich Satan an, hier in dieser Welt, da greift er dich an. Aber da hast du die Kraft Gottes schon in deinem Leben erfahren. Du weißt, diese Angriffe, diese Beschuldigung, diese Beleidigung, diese Verurteilung, diese Verdammnis hat keine Wirkung an meinem Leben. Ich kann nicht gebrochen werden. Ich bin abgehärtet in Gott. Stabil gemacht. Der Herr hält mich. Der Herr ist treu. Der Herr wird die Seine nicht verlassen. Und das ist, wie wir durch diese Tauchbäder durchgehen und auf die Herrlichkeit erfahren und die Herrlichkeit erleben. Da heißt es, jede Waffe, die gegen dich gerichtet ist, wird nichts ausrichten. Die Leute können schwätzen, machen, toben, wüten, drohen. Die können nichts ausrichten. Wenn die Sache von Gott ist, wer will die Sache vernichten können? Weißt du, je mehr du in Gott bist, äußerlich macht der Druck zunehmen. Die Spannungen werden zunehmen, aber du kannst immer mehr ertragen. Du bist verblüffend. Da fragt man sich, wie geht das, wie funktioniert das? Aber je mehr du in Gott bist, werden die Angriffe umso größer und stärker, die Stürme umso gewaltiger, aber du kannst es ertragen. Das geht. In der Bibel heißt es, durch den Glauben haben manche Feuerskraft ausgelöscht, Löwenrachen verstopft. Hebräer 11. Wir müssen durch verschiedene Dimensionen, durch verschiedene Erfahrungen des Lebens, müssen wir hinter uns lassen. Und da erfahren wir, das Wort Gottes funktioniert. Ich werde vergoldet, verchromt, versilbert. Das geht in Erfüllung. Ich werde immer Gott ähnlicher. Weißt du, Gott wohnt in einem Licht, wo kein Mensch beikommen kann. Da ist Gold noch gar nicht. Deshalb habe ich diese Perlen, Gold und Silber gesagt. Das ist gar nicht im Vergleich, wenn du Gott und den Geist hast und die Kraft Gottes. Du kommst aus jeder Situation immer besser heraus. Alles ist so für deinen Besten. Weißt du, du musst keine Angst haben vor der Galvanik, wenn du jetzt wieder so ein Tauchbad hast. Manche Sachen werden ein paar Mal, da werden bestimmte Teile damit, wenn sie besonders schön glänzen müssen, da werden die Teile zugeklebt, damit sie nicht gekrümmt werden. Und das, was nackt ist und was bloß ist, das wird dann speziell verchromt und das glänzt umso mehr. Und deshalb, wenn du manchmal so einen Schraubenschlüssel hast, dieses Werkzeug auf der Seite ist so wunderbar verchromt, aber der Griff ist nicht so stark. Warum? Das braucht es nicht. Aber da, wo du arbeitest, wo der Ansatz ist, bei dem Schlüssel, das wird dann besonders behandelt, also eine besondere Behandlung. Und manchmal kriegen wir auch extra Behandlung, ganz besonders in diesem Fall. Und das alles zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Und die Sache ist, die Salbung. Wenn die Salbung in deinem Leben kommt, dann bist du fester, unerschütterlicher, stabiler. Das ist verchromt sein, versilbert sein, vergoldet sein. Unsere Herrlichkeit kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn der an uns arbeitet, Brüder und Schwestern, so wichtig, dass Gott der Meister ist, der Galvaneur, der hier die Arbeit anlegt und die Arbeit macht und uns verwandelt und prägt. Wenn Menschen an uns arbeiten, und ich sage dir eine große Wahrheit, Menschen beschmutzen uns nur. Lass Gott an dir arbeiten. Menschen kränken uns. Menschen bringen uns Schwierigkeiten und Nöte. Deshalb such nicht den Dienst der Menschen, such den Dienst Gottes in deinem Leben, dass Gott dir dient. Menschen verdrecken dich, beleidigen dich. Aber wenn der Herr an dir arbeitet, wirst du stabiler, stärker, gelassener, getroster. Lass Gott an dir arbeiten. Menschen, die, wenn die sagen, ich helfe dir, weißt du, dir helfen, an dem letzten Moment enttäuschen sie dich, lassen dich hängen. Und da bist du traurig und frustriert und sagst, weißt du, ich habe so mich auf den verlassen und der hat mich nicht mal angerufen, mich nicht mal besucht, der hat mich in den Stich gelassen. Aber einer lässt dich nicht in den Stich, das ist der liebe Gott. Es ist auch so wichtig, dass du weißt, Gott arbeitet an mir. Und wenn dann die Menschen, die mir dienen wollen, die müssen von Gott geschickt sein. Weißt du, wenn Leute sich aufdrängen, du, ich besuche dich, ich helfe dir, ich mache das bei dir und so weiter, das ist aufdringlich. Und Aufdringlichkeit zahlt sich nicht aus. Du musst also von Gott die Menschen zugeführt bekommen. Es ist so wichtig, dass wir nicht menschenabhängig und menschenhörig sind, Menschenknechte sind. Wir müssen Gottesknechte sein. Und Gottesknechte werden von Gott gebraucht. Und dann stellt der Gott, du, dien du auch mit, helf du auch da, pack an, leg auch die Hand am Flug. Und das wird schon dann so flüssig gehen, das wird fließen. Da wirst du gar nicht viel machen müssen. Da beten sie mit. Aber wenn Leute kommen und sagen, ich bete für dich. Weißt du, die wollen nur erfahren, wie es dir geht. Und damit sie über dich ein bisschen besser reden können. Das ist es. Diese ganze Neugier. Wo kann ich für dich beten? Nein. Aber weißt du, das richtige Beten ist, Gott muss uns eine Last auflegen. Und Gott muss uns zeigen, bete jetzt, guck mal, der ist ein bisschen krumm und schief oder sonst was, ist immer gesenkt im Kopf, der kriegt die Augen nicht hoch, den Kopf nicht hoch, verstehst du? Bete für ihn. Der Heilige Geist muss die Last des Gebetes weitergeben. Verstehen wir uns? Das ist vergolden und nicht verdrecken. Wenn Menschen anfangen da für dich zu beten und zu arbeiten, dich zu ermutigen, die machen dich noch kränker. Denk an Hiob und seine Freunde. Da muss er am Schluss noch für die beten, statt dass sie für ihn beten. Ich will dir helfen zu verstehen, Gottes Wege, Gottes Arbeit. Wie vergoldet uns Gott? Weißt du, bei der Galvani noch, da hängt jedes Werkzeug extra an einem Strang. Und wenn wir verchromt, versilbert werden, jeder hängt für sich und geht in die Tauchkammer oder im Tauchbad. Jeder für sich. Und da arbeitet der Strom. Der Strom ist durch den ganzen Becken. Aber jeder Einzelne hängt dran. Jeder Einzelne wird extra behandelt. So. Gott vergoldet unser Dasein. Er nimmt uns raus aus der Situation. Er zeigt, was geschehen muss. Weißt du, wenn du wirklich im Geist bist, du hast offene Augen für die unsichtbare Welt und du siehst die Dinge in der unsichtbaren Welt, was dort passiert, und dann weißt du ganz genau, wie du effektiv beten, reden, handeln, denken und was weiß ich, reagieren sollst. Nimm die Zeit, im Geist zu wandeln, die Dinge im Geist zu sehen. Hab Verbindung mit der unsichtbaren Welt. Ich meine nicht mit der okkulten Welt, satanischen Welt, dämonischen Welt, mit der göttlichen Welt. Und da solltest du danach gierig sein und scharf sein. Ich will mit dem Himmel verbunden sein. Nicht mit den irdischen Mächten, Reichen und Gewalten, nein, mit der himmlischen Welt. Und dann wirst du Durchbrüche in deinem Leben erleben, Siege auf der ganzen Linie. Dann betrittst du das gelobte Land. Auf dem Berg Tabor waren die drei Moses, Elia und Jesus und dann die Jünger. Die waren auf dem Berg Gottes, in der Gegenwart Gottes. Da muss man hochsteigen auf dem Berg. Weißt du, bergab geht es ganz leicht. Aber bergauf, da musst du dich anstrengen. Und ich bin ein paar Mal auf dem Berg Tabor gewesen. Und ich weiß, ich bin zu Fuß hochgemarschiert. Gut, ich bin nicht der schnellste Bergsteiger. Aber oben geht fast die Puste auf. Und guck mal, Jesus und seine Jünger, er nahm sie mit auf einem hohen Berg. Und dort erschien und dort begegnete er. Stell mal vor, Gott möchte dir begegnen und sagt, du, ich will dir auf dem Mount Everest begegnen. Komm mit auf die Höhe. Steig hoch, wie es in der Offenbarung einmal heißt. Im gelobten Land mittendrin. Viele denken, also das ist so Spielerei. Oh, wenn es nur eine Seilbahn gibt dort drauf. Nein, viele Christen sind faul. Wir müssen, wenn wir von Gott was haben müssen, wir müssen alles dran setzen. Nähe, Herr, mein Gott, zu dir. Tritt hervor, komm in meine Herrlichkeit, komm in meine Gegenwart. Und wenn du dort eintrittst, plötzlich siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Plötzlich erlebst du die Liebe Gottes. Ich werde von Gott verstanden. Gott kümmert sich um mich. Und du bist nicht mehr in dieser Welt, sondern du bist in Gott. Und Herr, hier ist gut sein, schreit Petrus. Herr, hier ist gut sein. Hier bauen wir gleich eine Hütte. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann erlebst du das, was die Welt dir nicht geben kann. Das kannst du auch gar nicht beschreiben, wenn du wolltest, was das ist. Wenn du von Menschen bedient wirst, dann wirst du Schaden an deiner Seele bekommen. Aber wenn Gott dich bedient, wird deine Seele heil und frei und glücklich. Andere Leute ziehen dich nur runter. Machen dich traurig, rauben dir deinen Frieden, dein Glück. Augustinus hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Schön, es reimt sich. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Nur Jesus und der Heilige Geist verklärt uns das wahre Leben, gibt uns Frieden, gibt uns Ruhe, gibt uns Gesundheit, gibt uns Kraft, vergoldet uns. Nur Jesus, suche Jesus und sein Licht. Wir sollen viel intensiver Gott suchen. Nicht bestimmte Dinge. Oh, ich brauche mehr Liebe. Die Leute reden immer von Liebe. Die, wo viel von Liebe reden, die haben am allerwenigsten Liebe. Oder Frieden. Oder was weiß ich, Glück. Wir sollten Jesus suchen. Suche Jesus und sein Licht. Und dann kommt alles von selbst. Dann muss der Teufel nicht zeigen, lass die Steine zu Brot werden. Nein, das macht schon der Herr. Auf seine Art und Weise. Gott macht aus unserem Leben wieder was Wertvolles. Lass die Steine zu Brot werden. Du musst nicht auf den Teufel hören, dass ich was mache, dass ich mich anstrenge. Ich muss mich nicht anstrengen. Wenn ich Jesus nachfolge, ist es lässig. Ich kann lässig gehen. Ich werde getragen vom Heiligen Geist. Weißt du, der Teufel ist ganz schnell zur Stelle. Mach aus dem was. Mach aus dem was. Mach aus dem was. Lass Gott das machen. Weißt du, und Gott benutzt das, wenn ich wertlos bin, wenn ich gar nicht mich so vollkommen fühle, wenn ich mich schlecht fühle. Das ist, wo Gott mich anfängt zu gebrauchen. Ich weiß nicht, ob du das schon entdeckt hast. Da, wo du dich elend fühlst, da ist der Himmel dir am nächsten. Ich habe es nicht verdient. Genau das ist, was Gott macht. Er nimmt das und verherrlicht das und macht wunderbar, wenn du das nicht verdienst, wenn es vermurkst ist, so wie jener Michelangelo, als er auf dem Medici-Hof da vorbeiläuft, sieht er da einen Steinblock und er sagt und guckt das den Steinblock an und dieser Künstler hat sofort ein Auge gehabt, da steckt in diesem Stein was drin. Dann sagt er, und da hat sich ein anderer Künstler sich schon vermurkst, diesen Stein, dann fragt er, könnte ich diesen Block haben? Und die waren froh, dass endlich jemand sich diesen Block erbarmt und mitnimmt. Und dann hat er daran gearbeitet und daraus hat er den jungen David gemacht. Und als es enthüllt wurde, dieses Bild, dann standen die Leute und sagten, was hat er aus diesem Block gemacht? Vor allem, wo die Leute wussten, dass dieser Block nichts mehr war. Vermurkst und vermarkst. Was hat er aus diesem Block gemacht? Und das ist, wie Gott unser Leben vergoldet. Unser Leben ist vielleicht auch vermurkst und vermarkst. Und was sonst noch ist, da steht es und Gott sagt, aus dem will ich noch was machen. Er will dein Leben vergolden. Sei offen für Gott. Komm in die Hände des Meisters, des Künstlers, der was versteht von den Sachen. Und da, was hat er aus dem Stein gemacht? Was hat er aus dem Block gemacht? Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Bei Gott ist noch eine Ruhe vorhanden, bei Gott ist noch Frieden vorhanden, bei Gott ist noch die ganze Fülle, alles was du brauchst. Gott hat genug Gold, um dich zu vergolden. In meiner Bibel heißt es einmal in der Offenbarung, im neuen Jerusalem, da werden sogar die Straßen aus Gold sein. Vater, ich danke dir für die Herrlichkeit, die du deinem Volk, deinen Kindern bereitet hast. Und ich danke dir, dass du uns segnen willst, finanziell, materiell, geistlich, seelisch, persönlich, gemeindemäßig. Du willst unser Leben erfüllen mit deinem Reichtum. Ich preise dich, Herr. Wir müssen nicht betteln und wir müssen nicht arm sein, wir müssen nicht schwach sein, wir müssen nicht gebrechlich sein. Wir müssen nur in deine Hand uns fallen lassen. Und wir können nicht tiefer fallen, lieber Gott, als in deine starken, mächtigen, ewigen Arme. Halleluja. Ich segne alle, die dein Wort heute Abend gehört haben. Gib ihnen Kraft, stark zu sein. Nicht in ihrer Stärke, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Und du befreist uns von dem Joch der Knechtschaft dieser Welt und versetzt uns in das Reich deines lieben Sohnes, an himmlische Örter. Oh, ich freue mich, dass mir und uns allen, die wir dich lieb haben, schon das Erbteil ausgeteilt ist. Du hast für jeden schon was geplant und vorgearbeitet und vorgeplant. Wir werden kommen und das Land einnehmen, das du deinen Kindern verheißen hast. Ich segne dein Volk in Jesu Namen. Amen.